Richard Stengel, Mandelas Weg. Liebe, Mut, Verantwortung. Die Weisheit eines Lebens. Nelson Mandela hat in seinem Leben viel einstecken müssen. Vielleicht hast du dich schon mal gefragt, wieso er trotzdem so viel Liebe schenken und so viel Mitleid für andere Menschen aufbringen konnte. Ein vergleichbares Schicksal, ein Leben voller Verleumdungen, verbracht in Verstecken und im Gefängnis, hätte die meisten von uns vermutlich mit Verbitterung und Hass erfüllt. Wie also ist es Mandela gelungen, sich seinen Optimismus zu bewahren? Diese Blinks geben die Antworten, indem sie die Lebensstationen Mandelas nachzeichnen. Sie bringen dir die menschliche Größe und die Führungs- und Sozialkompetenzen nahe, die den ersten schwarzen Präsidenten Südafrikas auszeichneten. Blink Nummer 1. Mut bedeutet nicht, keine Angst zu haben. Mut bedeutet, zu lernen, mit der Angst umzugehen. In bestimmten Momenten wünschen wir uns alle, wir hätten von Natur aus mehr Mut. Doch niemand von uns ist frei von Angst, auch nicht Nelson Mandela. Er erkannte nur schon früh in seinem Leben, dass er seine Angst beherrschen lernen musste. Die Bewältigung unserer Ängste, also Mut, ist eine Entscheidung. Mandela traf diese im Alter von nur 16 Jahren. Damals nahm er am traditionellen Xhosa-Initiationsritus teil. Er musste sich dafür mit anderen Jungs in eine Reihe stellen, um sich von einem furchteinflößenden, eine große Klinge schwingenden Mann beschneiden zu lassen. Nach der Beschneidung rief jeder der Jungen: "Ich bin ein Mann." Doch als Mandela an der Reihe war, hinderte der Schmerz und die zuvor aufgestaute Angst ihn am Ausruf der symbolischen Worte. Im Rückblick betrachtet stärkte ihn diese erniedrigende Erfahrung. Er schwor sich, seine Ängste konsequent zu bekämpfen und nie wieder furchtsam zu verstummen. Ängste zu bezwingen bedeutet, Stärke auszustrahlen, selbst wenn du innerlich vor Angst zitterst. Mutig aufzutreten allein ist Mut. Mandela bewies das immer wieder. Seine Führungskraft verdankte er dem Anschein von Mut, den er stets wahrte. Deutlich wurde das zum Beispiel, als sich Mandela in einem kleinen Flugzeug über Südafrika befand und plötzlich ein Maschinenversagen das Flugzeug zu einer Notlandung zwang. Der Bodyguard, der Mandela damals auf dem Flug begleitet hatte, beschrieb anschließend voller Erstaunen, wie ruhig dieser geblieben sei, obgleich sein Leben auf dem Spiel gestanden hatte. Er habe einfach weiter Zeitung gelesen. Später gab Mandela zu, dass er in Wirklichkeit riesige Angst gehabt, sich aber geweigert hatte, sie zu zeigen. Mandelas Fähigkeit, seine Angst zu kontrollieren, spendete vielen seiner Mitstreiter und Gefolgsmänner Trost und Kraft. Diese inspirierende Führungsqualität können auch wir entwickeln. Blink Nummer 2. Angesichts schwieriger Umstände musst du besonnen handeln. Es ist bewundernswert, wenn sich Menschen in schwierigen Situationen unter Kontrolle haben. Besonnenes und angemessenes Verhalten ist eine der Haupterwartungen, die wir an Führungsfiguren stellen. Solch ein wohlüberlegtes Verhalten mag nicht in unserem Temperament liegen, aber es ist etwas, das wir durch Übung und Selbstdisziplin entwickeln können. Und Mandela wusste, dass er diese Fähigkeit brauchte, um ein erfolgreicher Revolutionsführer zu werden. Als junger Mann war er noch aufbrausend und wankelmütig. Allzu oft waren seine Reaktionen alles andere als besonnen. Doch während seiner 27 Jahre in Haft arbeitete er hart daran und schaffte es schließlich, die Kunst der angemessenen Reaktion in schwierigen Situationen zur Perfektion zu bringen. Seine Selbstkontrolle erwies sich als entscheidender Faktor, der die angespannte Situation im Jahr 1993 entschärfte. Chris Hani, der militante junge Anführer der Anti-Apartheid-Bewegung des Afrikanischen Nationalkongresses, wurde damals ermordet. Die Situation in ganz Südafrika war zum Zerreißen gespannt. Leicht hätte ein Bürgerkrieg ausbrechen können. Mandela aber bewahrte Ruhe und wandte sich mit einer beeindruckenden Selbstbeherrschung an seine Nation, um sie zur Besonnenheit zu ermahnen. Diese abgeklärte Antwort auf die potenzielle Krise verhinderte das befürchtete Chaos und Blutvergießen. Mandelas Selbstkontrolle wurde von manchen Zeitgenossen als Phlegmatismus wahrgenommen. Eine seiner Zuhörerinnen warf ihm bei einer Ansprache nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis einmal vor, ein langweiliger Redner zu sein. Doch er konnte über diesen Vorwurf nur lachen. Er störte ihn nicht. Die vorangegangenen Jahre hatten ihn zweifelsfrei gelehrt, dass klare, rationale Erklärungen immer besser sind als pathetische Hetzreden. Blink Nummer 3. Bleibe deinen Kernprinzipien treu. Alles andere ist verhandelbar. Wie pragmatisch Mandela war, wissen nur wenige. Er hatte gelernt, Prioritäten zu setzen. Schließlich sind manche Prinzipien unumstößlich, andere hingegen durchaus verhandelbar. Als Mandela ein junger Mann war, gelang ihm das nicht besonders gut. Er verließ die Universität infolge einer verhältnismäßig nichtigen Streitigkeit, bei der es um die schlechte Verpflegung auf dem Campus und um einen Boykott der Wahlen des Studentenrats ging. Sein Aufbegehren mochte ihm damals nobel erschienen sein, aber es beraubte ihn der wertvollen und zu der Zeit für schwarze Menschen seltenen Möglichkeit, ein Studium zu verfolgen, in dem er wichtige Kompetenzen für den viel relevanteren Widerstand gegen die nationale Ungerechtigkeit hätte erwerben können. Nachdem Mandela den Kampf gegen die Rassenungleichheit zu seinem Kernprinzip ernannte, war er bereit, über den Rest zu verhandeln. So zum Beispiel über das Prinzip der Nichtanwendung von Gewalt. Anders als Gandhi, der niemals zur Gewalt gegriffen hätte, sah Mandela in der Nichtanwendung von Gewalt nur eine Strategie. Als sich diese im Kampf gegen das brutale Apartheid-Regime als unwirksam erwies, gab er sie auf. Klar umrissene Kernprinzipien helfen uns, unsere Ziele stets vor Augen zu haben. Wir dürfen uns dabei nicht in Abstraktionen verlieren. Mandela verließ das Gefängnis mit dem Ziel, eine demokratische und ausnahmslos gleichberechtigte Gesellschaft herbeizuführen. Er ließ sich dabei nicht durch abstrakte Modelle wie Sozialismus, Kapitalismus und Tribalismus ablenken, sondern blieb bei der praktischen Frage, wie gleiche Rechte und Chancen für alle zu erreichen seien. Daraus lernen wir: Solange wir an unseren Kernprinzipien festhalten, können wir die ihnen untergeordneten Prinzipien pragmatisch an die sich wandelnden Bedingungen anpassen, um an unser Ziel zu gelangen. Blink Nummer 4. Der Weise erkennt die Schattierungen zwischen Schwarz und Weiß. Mandela hatte eine sehr komplexe, vielschichtige Persönlichkeit, die verschiedene Widersprüche in sich vereinte. Es liegt nahe zu glauben, dass ihm das häufig Schwierigkeiten bereitet haben könnte. Mandela erkannte jedoch, dass Inkonsistenz kein Makel ist. Es ist vollkommen natürlich, verschiedene, teils widersprüchliche Triebkräfte in sich zu vereinen. Einmal wurde er nach den Motiven gefragt, die ihn zum bewaffneten Aufstand bewegt hätten. Lag es daran, dass man ohne Gewalt nichts erreichen konnte, oder wollte er die ANC vorm Zusammenbruch bewahren? Mandela antwortete: Warum nicht beides? Die Rigidität bestimmter Ideologien lässt uns Dinge als schwarz oder weiß wahrnehmen. Mandela hingegen ließ zu, dass sich das Schwarz und das Weiß zu einem Grau vermischten. Wenn er Dichotomien wie Tradition und Moderne, Kommunismus und Kapitalismus oder die Einstellung der Weißen und der schwarzen Südafrikaner gegenüber Rugby betrachtete, ließ er beide Seiten gelten. Manchmal ist man aber gezwungen, sich klar für eine der beiden Seiten zu entscheiden. Mandela versuchte in solchen Situationen klar für die Seite mit den besten Argumenten Stellung zu beziehen, aber zugleich Verständnis für die Gegenseite zu demonstrieren. Obwohl beispielsweise AIDS ein heikles Thema in Südafrika war und von vielen am liebsten totgeschwiegen worden wäre, wusste Mandela, dass er den guten Argumenten und dem Rat der Mediziner folgen und die Bevölkerung mit retroviralen Arzneimitteln versorgen musste. Während wir an unseren Kernprinzipien nie zweifeln sollten, müssen wir in den meisten Angelegenheiten dennoch die vielen Zwischentöne bedenken, die zwischen beiden Enden eines Spektrums liegen. Nur so entwickeln wir Kompromissbereitschaft und können uns in eine Richtung entwickeln, die für gewöhnlich Weisheit genannt wird. Neben Mandelas Weisheit zeichneten ihn auch seine Führungskompetenzen aus, die es ihm überhaupt erst ermöglichten, so viele Menschen für sein Vorhaben zu motivieren. Im nächsten Blink lernst du die wichtigsten davon kennen. Blink Nummer 5. Ergreife die Initiative, gehe Risiken ein, triff Entscheidungen und sei dir für nichts zu schade. Mandela war immer bereit, Risiken einzugehen, und er wollte auch, dass andere Menschen sehen, dass er als ihr Anführer für sie Risiken einging. Er wusste, dass Führung immer auch Selbstdarstellung ist und dass er durch die Zurschaustellung seiner Führungskompetenzen das Vertrauen, die Bewunderung und Loyalität seiner Unterstützer gewinnen konnte. So strahlte Mandela Stärke und Hoffnung aus, selbst an dem Tag, als er im Gefängnis auf Robben Island ankam, hinter dessen Gittern er und seine Mitstreiter wegen ihres Aufstands gegen das Apartheid-System viele Jahre verbringen sollten. Ein Mithäftling erzählte, dass die unbeugsam zuversichtliche Art und Weise, mit der sich Mandela im Gefängnis bewegte, auch den anderen Insassen Trost und Hoffnung spendete. Doch Führungspersönlichkeiten müssen nicht nur an vorderster Front kämpfen, sondern auch dazu bereit sein, schwere Entscheidungen zu fällen. So ergriff Mandela die Initiative, die einst friedliche Anti-Apartheid-Bewegung in einen bewaffneten Aufstand zu verwandeln. Seine riskanteste Entscheidung vollzog sich im Verborgenen. Im Jahr 1985 nahm er Verhandlungen mit der Apartheid-Regierung auf, und zwar gegen den Willen seiner eigenen Partei. Nach gründlicher Erwägung der Vor- und Nachteile eines solchen Vorgehens hatte er beschlossen, dass Verhandlungen der einzig wirkungsvolle Schritt sein würden. Also ergriff er die Möglichkeit, geheime Treffen abzuhalten. Er traf diese Entscheidung auf die Gefahr hin, von seiner Partei im Falle eines Bekanntwerdens als Verräter geächtet zu werden. Eine weitere Lektion, die sich von Nelson Mandela lernen lässt, lautet: Mit einer Führungsposition geht nicht das Recht auf besondere Behandlung einher. Im Gegenteil. Gerade in so einer Position ist Demut angebracht und die Bereitschaft, auch einfache Aufgaben zu übernehmen, anstatt sie immer nur an andere zu delegieren. Einer der Häftlinge auf Robben Island berichtete, wie er einmal schwer erkrankte und seinen Nachttopf nicht mehr leeren konnte. Mochte Mandela auch der Anführer der größten Organisation im Gefängnis gewesen sein, war er sich doch nicht zu schade, den Nachttopf seines erkrankten Mithäftlings zu reinigen. Blink Nummer 6. Gemeinsinn und Respekt sind unerlässlich für einen guten Führungsstil. Wer eine Bewegung anführt, steht im Rampenlicht. Doch das Rampenlicht sollte geteilt werden. Manchmal müssen auch diejenigen aus den hintersten Reihen nach vorne geholt und mit Führungsaufgaben betraut werden. Von hinten anzutreiben lernte Mandela im Alter von 8 Jahren, als Rinderhirte. Er brachte einige der klügeren Rinder an die Spitze der Herde, die er dann von hinten mit seinem Stock lenkte. Auch wenn die Herde anscheinend den Rindern an ihrer Spitze folgte, war es tatsächlich der kleine Junge ganz hinten, der den Weg bestimmte. Mandela sah in dieser Erfahrung ein Bild dafür, wie man eine Bewegung anführt. Egal, ob man von vorne führt oder aus dem Hintergrund lenkt, Führung ist etwas anderes als Diktatur. Führungspersönlichkeiten müssen gut zuhören können und stets versuchen, auf einen Konsens hinzuarbeiten. Ein Xhosa-König, Jongin Thaba, der in der Trans-Kei-Region lebte, war eine große Inspiration für den Jungen, der später Südafrikas erster schwarzer Präsident werden sollte. Der König sah seine Führungsposition als ein Privileg an, nicht als sein Recht, und er erlaubte anderen immer, ihre Meinungen kundzutun. Jahrzehnte später setzte Mandela dieses Führungsverständnis in seinen Kabinettssitzungen um, indem er stets zuerst die anderen aussprechen ließ, bevor er selbst das Wort ergriff. Ein solcher Führungsstil geht davon aus, dass die Weisheit einer Gruppe die eines Individuums übertrifft. Darin zeigt sich das Konzept von Ubuntu, das auf Gemeinsinn und gegenseitigem Respekt beruht. Wir müssen kollektives Handeln und Entscheiden vorantreiben, egal ob wir selbst von vorne führen oder andere Anführer von hinten lenken. Blink Nummer 7. Du musst deiner Rolle auch äußerlich gerecht werden. Mandela achtete stets auf sein Auftreten. So trug er immer Kleidung, die seine Rolle widerspiegelte. Kampfuniform, als er zum Anführer des bewaffneten Aufstandes wurde, elegante Anzüge, als er als Richter auftrat, und Hemden mit traditionellen bunten Mustern, als er Präsident war und signalisieren wollte, dass afrikanische Kleidung genauso würdevoll wie westliche Kleidung ist. Er wusste, wie wichtig es war, seiner gesellschaftlichen Rolle auch äußerlich zu entsprechen. Denn wir beurteilen andere nach ihrem äußeren Erscheinen. Als Mandela in den 80er Jahren immer noch Häftling war, arrangierte er ein Treffen mit dem Präsidenten Südafrikas, Peter Willem Botha, um geheime Verhandlungen mit ihm aufzunehmen. Im Bewusstsein der Wichtigkeit des ersten Eindrucks bestand er auf einem maßgeschneiderten dreiteiligen Anzug, damit seine Position nicht von Anfang an aufgrund eines unterlegenen Auftretens im Häftlingsanzug geschwächt sein würde. Voller Selbstbewusstsein schritt er dann auf Botha zu, um ihm die Hand zu schütteln, was der Präsident des Apartheid-Regimes nicht im Entferntesten von diesem politischen Häftling erwartet hätte. Von Symbolik kann genauso viel Macht ausgehen wie von Inhalten. Gute Führungskräfte wissen beides zu vereinen. Das gelang Mandela, weil er unter anderem genau plante, wie er nach außen hin wirken wollte und wie er seine Wirkungskraft mithilfe von Symbolen verstärken konnte. Selbst sein strahlendes Lächeln war ein äußerst effektives Symbol. Man kann durchaus behaupten, es sei einer der wichtigsten Bestandteile in seiner Wahlkampagne im Jahr 1994 gewesen, denn es unterstrich den größten Wunsch, den er für seine Nation hegte. den Wunsch verzeihen und loslassen zu können. Mandela entschied, wer er sein wollte, um sich dann den Anschein einer solchen Person zu geben, bis er schließlich seine Ideale internalisierte und zu dieser Person wurde. Dabei musste er enorm viel Disziplin aufbringen und seine Schwächen und Emotionen verbergen, um den Zauber der unerschütterlichen Führungsfigur nicht zu zerstören. Blink Nummer 8. Bedenke stets auch die langfristigen Folgen deiner Entscheidungen. Der Mensch neigt zur Ungeduld. Doch wenn er allzu impulsiv und unüberlegt handelt, begeht er oft Fehler. Auch Mandela war als junger Mann sehr ungeduldig. Er wollte, dass die Dinge sich schlagartig ändern. Aber die 27 Jahre im Gefängnis lehrten ihn Geduld. Er sah ein, dass es dauern würde, Rassismus, Kolonialismus und Apartheid abzuschaffen. Unsere Kultur belohnt Ungeduld häufig. Fälschlicherweise gehen wir oft davon aus, sie würde von Geistesgegenwart, Kühnheit und Entschlossenheit zeugen. Aber gute Entscheidungen werden nicht schnell gefällt. Gute Entscheidungen, die uns auf dem gewählten Weg in die richtige Richtung führen, erfordern langfristiges Denken, nicht Impulsivität. Im Gefängnis wurde Mandela von seinen Mithäftlingen ausgelacht, weil er oft sehr lange brauchte, um Entscheidungen zu treffen. Doch Mandela betonte stets, wie wichtig es sei, auch die langfristigen Folgen zu bedenken. Diese Einstellung ermöglichte es Mandela letztlich, den Weg hin zu einem südafrikanischen Neuanfang zu ebnen. Mandela begriff sich selbst als einen Hauptakteur in einem bedeutsamen historischen Moment. Er musste nur herausfinden, wie er das Beste aus der Gelegenheit machen konnte, die ihm die Geschichte gegeben hatte, sodass seine Handlungen die Billigung künftiger Generationen erfahren würde. In die Geschichtsbücher ging er schließlich ein, weil sich seine Entscheidungen als richtig herausstellten. Das Leben ist eine lange Bewährungsprobe. Es wäre unfair, Menschen anhand einer einzigen Tat zu beurteilen. Niemand ist so nobel wie seine größte Tat und niemand so böse wie sein schlimmstes Vergehen. Wir sind die Summe unserer Handlungen. Auch wenn Mandela enttäuscht war über die Schwäche einiger seiner Mithäftlinge, beurteilte er sie nie allein auf der Grundlage ihres Versagens und stellte nie ihre Würde in Frage. Blink Nummer 9. Glaube an das Gute im Menschen, dann wirst du es auch finden. Trotz Jahrzehnte voller Mühsal und Missstände bewahrte sich Mandela den Glauben an das Gute im Menschen, selbst in jenen Menschen, die ihn unterdrückt hatten. Mandela wusste, dass man niemanden anhand seiner Taten restlos verurteilen kann. Denn sozialer Druck und Unwissenheit können Menschen zu furchtbaren Handlungen verleiten, doch das macht aus ihnen nicht gleich Monster. Deshalb mied Mandela es, schlecht von anderen zu sprechen, und konzentrierte sich stets darauf, das Gute in ihnen zu entdecken. Beispielsweise erinnerte er sich gerne an die Höflichkeit des mit den Nazis sympathisierenden Präsidenten Südafrikas, John Vorster, obwohl letzterer ihn hinrichten lassen wollte. Anstatt das Böse in Vorster hervorzuheben, sprach er ihm zu, sich häufig wie ein respektabler Kerl verhalten zu haben. Der Glaube an das Gute im Menschen ist nicht naiv. Er hilft dabei, es hervorzubringen. So gelang es Mandela oft, ignoranten und mitleidslosen Menschen ihre eigene Humanität zu zeigen. Ein gutes Beispiel dafür ist seine Begegnung mit einem rassistischen Geistlichen auf Robben Island. Obwohl der Priester die angeblich von Gott gewollte Teilung der Rassen predigte und das Streben nach Rassengleichheit verabscheute, war er, wie Mandela erkannte, eigentlich kein böser Mensch. Er war nur zu stark beeinflusst von einer ignoranten und instabilen Gesellschaft, die ihm ihre Denkweise eingeflößt hatte. Anstatt ihn zu verachten und zu meiden, beschloss Mandela, über seine Beleidigungen hinwegzusehen und eine ehrliche Diskussion mit ihm zu suchen. Dadurch konnte er den Geistlichen schließlich von der Richtigkeit und Notwendigkeit der Rassengleichheit überzeugen. Blink Nummer 10. Lerne deinen Gegner kennen und verstehen. In den 50er Jahren lernte Mandela von seinem Boxtrainer, dass ein Sieg nicht ausschließlich eine Frage von Fitness und zielsicheren Schlägen ist. Es geht auch darum, den Gegner zu kennen. Seine Bewegungen und Reaktionen, die er üblicherweise im Kampf zeigt. Diese Erkenntnis gilt auch für den politischen Bereich. Mandelas größter Gegner waren die Afrikaner, eine europäischstämmige südafrikanische Volksgruppe, die die Apartheid stützten. In seinem Kampf gegen die weiße Vorherrschaft wurde Mandela zum Anführer des bewaffneten Flügels der Anti-Apartheid-ANC und musste untertauchen. Während dieser Zeit las er viele strategische Bücher wie »Die Kunst des Krieges«, er lernte aber auch die Grammatik des Afrikaans. Warum? Mit Blick nach vorne sah er den Tag kommen, an dem Verhandlungen mit dem Feind möglich würden und wusste, dass er die Afrikaner nur mit deren eigener Sprache würde erreichen können. Mandelas Mitgefühl für die Afrikaner war keine bloße Strategie und es wuchs, als er merkte, dass sie viele Gemeinsamkeiten mit den schwarzen Südafrikanern hatten. Südafrika war ihr einziges Zuhause und wie die Schwarzen wurden sie von den Briten unterdrückt, was ihre Unsicherheit erklärte. Indem er viel über ihre ruhmreiche Militärgeschichte und den ikonischen Sport der Afrikaner, Rugby, lernte, konnte Mandela die kulturelle Kluft überbrücken. Weil er sich Zeit für aktuelle Rugby-Nachrichten genommen hatte, konnte er sogar einen Major, der Anti-Apartheid-Bewegung äußerst feindselig gegenüberstand, für sich einnehmen. Was heißt das für dich? Empathie hilft dir dabei, deinen Gegner auf deine Seite zu ziehen, wodurch er geschwächt wird. Du solltest dich aber über seine Schwächung nicht hämisch freuen. Es war eine große Leistung von Mandela, das Vertrauen und die Anerkennung so vieler Afrikaner zu gewinnen. Das konnte er nur schaffen, weil er darauf achtete, seine Gegner keiner Demütigung auszusetzen. Blink Nummer 11. Behalte deine freundlichen Rivalen im Auge. Du weißt nie, ob sie für oder gegen dich sind. In einer Hinsicht sind deine besten Freunde und deine größten Feinde gleichermaßen zuverlässig. Erstere stehen immer hinter dir, letztere sind immer gegen dich. Doch freundliche Rivalen befinden sich irgendwo dazwischen. Auf sie musst du ein wachsames Auge haben, sodass du ihren nächsten Zug vorhersehen kannst. Bereite dich also gezielt auf das vor, womit du rechnen musst. Darauf, dass deine Rivalen dich herausfordern werden. Mandela versuchte dafür vor allem zu ergründen, was diese dachten und wie sie fühlten. Beispielsweise misstraute er einem Anführer einer anderen Anti-Apartheid-Partei. Weil ihm dieser Mann gefährlich und hinterhältig erschien, machte Mandela ihn zu einem Mitglied seines Kabinetts, um ihn im Auge behalten zu können. Sobald eines seiner anderen Kabinettsmitglieder ihm nicht mehr in die Augen würde blicken können, wüsste er, dass etwas nicht stimmt. Mandela war nicht so naiv, dass er absolute Loyalität von seinen Mitkämpfern erwartete. Er war sich durchaus darüber im Klaren, dass sich hinter Loyalität häufig nur Eigeninteresse verbirgt. Deshalb behielt er die anderen stets im Auge und nahm sie unter seine Fittiche. So bekam Mandela auch den jungen, militanten Anführer der ANC in den Griff, Bantu Holomisa, der rachsüchtig nach Vergeltung lechzte, anstatt die Aussöhnung mit den Weißen zu suchen. Es dauerte nicht lange, bis Holomisa sich von den Komplimenten Mandelas geschmeichelt fühlte und fortan versuchte, ihm zu gefallen. So hatte Mandela einen potenziell gefährlichen Rivalen ausgeschaltet und ihn in einen vertrauenswürdigen Gefolgsmann verwandelt. Blink Nummer 12. Sag klar und deutlich Nein, auch wenn es dir schwerfällt. Mandela wollte den Menschen gefallen. Er war darauf bedacht, sein Markenzeichen stets zu zeigen. Ein strahlendes Lächeln, Höflichkeit und Aufgeschlossenheit gegenüber den Argumenten aller Parteien. Was er aber niemals tat, die Menschen dafür zu betrügen. Das bedeutet, dass er wusste, wann er Nein sagen musste, auch wenn es die anderen enttäuschen würde. Viele von uns fühlen sich unsicher und sind unentschlossen. Das aber kann leicht gegen uns verwendet werden. Daher ist es wichtig, dass du deinen Standpunkt klar und deutlich vorträgst und auch mal Nein sagst, sollte das in deinen Augen die richtige Haltung sein. Mandela hätte es sich nicht leisten können, im Laufe seiner Karriere, als er einige sehr große Neins aussprechen musste, Unsicherheit zu zeigen. Nein sagen musste er zum Beispiel am Ende der Apartheid-Periode, als der Präsident Südafrikas, Frederick Willem de Klerk, in den Verhandlungen auf die Vorherrschaft der Weißen bestand. Mandela war zwar kompromissbereit, wenn es nicht um Grundlegendes ging, doch er ließ nicht zu, dass sein Kernprinzip der Rassengleichheit untergraben werden würde. Mandela mochte es nicht, direkt zu sein, wenn es vermeidbar war. Er erkannte, dass es sich lohnte, sein nachdrückliches Nein für Momente aufzusparen, wo es wirklich vonnöten war. Ein Beispiel für seine indirekte Art ist die Antwort auf die Frage, ob er seinen Aufenthalt in den Bergen genossen habe. Ich habe sie nicht gehasst. Viele Südafrikaner liebten diese Berge, also war er nicht sehr geneigt, über sie zu klagen. Wenn du weißt, dass du keine andere Wahl hast, als Nein zu sagen, solltest du das besser früher als später tun. Dich jetzt mit dem Problem auseinanderzusetzen, wird dir in der Zukunft viele weitere Neins ersparen. Wenn du aber merkst, dass du deine Meinung nicht unbedingt überdeutlich und konfrontationsfreudig äußern musst, dann bewahre dir dein Nein für einen Moment auf, wo es wirklich gebraucht wird. Danke, dass du dir die Blinks zu Mandelas Weg, Liebe, Mut, Verantwortung, die Weisheit eines Lebens von Richard Stengel angehört hast. Die Kernaussage dieser Blinks ist, dass Nelson Mandela ein Beispiel dafür ist, wie man selbst unter den widrigsten Bedingungen seinen Kernprinzipien treu bleiben und Großes vollbringen kann. Selbstdisziplin, Charakterstärke, Mut und ein visionärer Geist. Die Werte und Tugenden, die Mandela verkörperte, können auch wir entwickeln. Die Voraussetzung dafür sind harte Arbeit, Geduld und Hingabe. Was du konkret tun kannst? Lege einen Garten an. Als Mandela in den 1970er Jahren mit unzähligen Problemen zu kämpfen hatte, seine Frau wurde bedroht, sein Sohn starb, die Gefängniswächter malträtierten ihn, beschloss er, einen eigenen Garten anzulegen, in dem er Gemüse anpflanzte, das die Gefängniskost der Insassen ergänzen sollte. Sein Projekt erfüllte ihn mit viel Begeisterung. Als er Robben Island verlassen musste und in ein Gefängnis auf dem Festland umquartiert wurde, legte er dort einen noch viel größeren Garten an. Ein Garten ist ein Ort, wo du Frieden finden, dich deiner Sorgen entledigen und einer gesunden Aktivität nachgehen kannst.